Empathie.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast ist Heiko Schrank. Heiko, du bist nicht zum ersten Mal hier, zum zweiten Mal.
Genau, zum zweiten Mal.
Und du hast wieder kuriose Themen, gute Themen, aber auch kuriose Themen mitgebracht. Zum einen ist es dein Buch, dein neues Buch, das aber Konkurrenz auf einer sehr merkwürdigen Art und Weise bekommen hat, nämlich durch eine Fälschung, die man sich kaufen kann. Und bitte kauft sie nicht. Die ist nämlich teurer, wie ich durch Heiko weiß. Heiko, was ist geschehen? Was ist geschehen mit diesen Büchern, mit deinem Buch Neo?
Ja, Ende letzten Jahres, also Dezember, Anfang Dezember 2022, kam dann lang ersehnt das Buch Neo raus. Warum lang ersehnt? Weil 5 Jahre habe ich kein Buch geschrieben. Und viele haben natürlich gesagt, Jahrhundertlüge kennen wir seit 2012. Also wenn du hochrechnest, so alle 5 Jahre habe ich ein Buch geschrieben, dann ist es soweit. Es war dann endlich soweit und habe mich sehr gefreut, dass Rüdiger Dahlke, den ja viele kennen, das Vorwort geschrieben hat. Aber auf einmal, das wird spannend, wir waren nach 2 Wochen ausverkauft.
Haben wir nicht geplant.
Mit der ersten Auflage. Mit der ersten Auflage, ja. Das ist eine erste Auflage. Sag mal gleich, wie 4.000 Stück wirst du jetzt produzieren lassen? Ja. Wir sind selbst der Verlag. Du gehst ja in Vorleistung. Hab alles schon erlebt, auch bei anderen Büchern. Die können noch Bestseller. Wir hatten Spiegel-Bestseller mal mit Petra Paulsen zum Beispiel gehabt. Und auf einmal kann es aber abebben, ne? Und dann stehst du da mit den ganzen Kosten. Okay, wir haben also zwar ein paar tausend Stück drucken lassen, aber nach 2 Wochen waren die weg. Mhm. Kein Buch mehr da. Kopfverlag, alle wollten Bücher bei uns haben. Und der Kopfverlag beispielsweise, bin ich mir sehr dankbar, die haben ja in ihrem Heft eine ganze Seite, das ist ja selten überhaupt, eine ganze Seite Werbung gemacht für das Buch. Aber wir konnten nicht liefern. Die haben eine Seite drin. Alle wollen dort bei denen bestellen. Der kommt zu mir und sagt, wo sind denn die Bücher? Und auf einmal wurde bei Amazon Bücher angeboten von einer Person. Also nur ein Händler hat die angeboten, okay? Kein anderer. Sonst ist es ja so, du hast ja mehrere Händler, die es anbieten.
Ja.
Okay. Mhm. Dann habe ich es so beobachtet, 1 Woche, 2 Wochen, und habe zu meinem Geschäftspartner gesagt, ich glaube, der haut irgendwas nicht hin. Nicht, dass sie unser Buch fälschen. Sagten die, also, ich weiß ja, Verschwörungstheorien ist ja so dein Steckenpferd, aber das ist ja wohl keine Verschwörungstheorie jetzt. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich zu Friedrich, ein Geschäftspartner und Freund von mir, gesagt, kannst du bitte mal Schatzeshalber Buch bestellen bei der Person? Weil wenn ich jetzt das Heiko Schrank bestelle und es ist ein Fake, dann passt das ja nicht, ne? Also dann würde der niemals das ja rausschicken. War gerade im Urlaub im Ausland, ruft er mich an, kleinlaut, und sagt, Heiko, du hast recht gehabt, das ist wirklich ein Fake. Das kann doch nicht wahr sein. Völlig außer mir. Ich bin dann nach Deutschland ja auch zurück. Hab's dann in der Hand gehabt. Du hast es ja selber in der Hand gehabt. Du siehst ja den Unterschied an verschiedenen Sachen. Schlechte Qualität, geklebt, nicht gebunden. Ein paar Fehler sind auf der Rückseite drauf und so weiter. Interessant ist, dass diese Person das für 39 Euro verkauft hat. Das Buch hat 24,90 gekostet. Wir haben eine Buchpreisbindung. Also so dreist geht gar nicht. Daraufhin habe ich Strafanzeige erstattet, weil wir haben den Namen und die Adresse der Person gehabt. Wir haben uns an Amazon gewandt, wir haben einen Anwalt beauftragt ans Gericht. Hier ging es nicht darum, ich wollte die Leute eigentlich zum größten Teil auch schützen, weil der verkauft einer, also wie gefälschtes Geld, gibt der raus und das fällt ja auf mich zurück. Die meisten, die wissen ja nicht, dass es ein gefälschtes Buch ist.
Und denken, ja, und wir dein haben Buch, das Original, ist ja 14 Euro billiger auch.
14,90, genau. Das fällt ja auf uns alle zurück. Demzufolge haben wir also Klage eingereicht, um mit abzukürzen. Ich habe einen riesen Aufwand damals gehabt, musste extra zu Gericht, musste sogar das Fake-Buch aushändigen, eine eidesstattliche Versicherung unterschreiben, dass ich auch wirklich Inhaber des Verlags bin und so weiter. Und erst vor circa 3 Wochen oder so, Pi mal Daumen, wendet sich mein Anwalt an mich und sagt, Heiko, ich habe sowas noch nie erlebt, was denn passiert? Sagt er, ich habe das Gefühl, ich zweifle jetzt auch schon an dem Rechtssystem. Warum? Na, weil die bearbeiten unsere Klage nicht, sondern die lehnen die sogar ab. Das kann eigentlich gar nicht sein, hat er noch nie erlebt. So eine scheinheilige Begründung, so nach dem Motto, dass wir angeblich formale Fehler gemacht haben beim Einreichen der Klage. Ich erinnere dich nur an Michael Ballweg, weil der gerade abläuft.
Ja, ja.
Also per heute sind es dann 9 Monate in Haft. Und im Endeffekt ist ja eigentlich fast alles fallen gelassen, was sie ursprünglich in der Hand hatten über ihn. Aber gut, Fakt ist eins, das ist so vergleichbar, als ob bei dir zu Hause eingebrochen wird. Alles wird zerschlagen, aber du hast eine Überwachungskamera, die nimmt denjenigen auf, frontal. Du siehst, oh, ist mein Nachbar Herr Müller. Gehst damit zur Polizei, zu Gericht, sagst, hier ist mein Nachbar und hier sind die Scherben, hier sind die Fingerabdrücke, und die sagen, da haben wir nichts mit zu tun. Mit ihrem ist ja ihr Haus, was haben wir damit zu tun? Und da ist mir ja klar geworden, weil ich aus Sicht des Systems wahrscheinlich auf einer anderen Seite bin ich in dem Fall freiwillig, hab da auch keine Hoffnung, aber bin der Meinung, wir sollten uns auf die positiven Aspekte und ich möchte mich nicht als Opfer darstellen lassen, sondern einfach die positiven Aspekte, was das Buch ja nachweislich beinhaltet, konzentrieren.
Mhm. Ja. Wir reden gleich noch über das Buch. Was mich aber interessiert, ist halt, warum macht so jemand etwas? Also warum macht so jemand etwas? Also du hast ja auch so Prozesse mit Yoko Ono so hinter dir und so weiter.
Nee, ist noch nicht ausgestaltet.
Ist noch nicht ausgestaltet, ne? Ist das eine Organisation, die sich dahinter verbirgt, die dich platt machen will? Oder sind das sogenannte Linke, die in dir den Reichsbürger sehen, den rechten Verschwörungstheoretiker, denen sie es jetzt richtig zeigen wollen? Oder was verbirgt sich dahinter?
Ja, ich würde sagen, alles kann dahinter stehen, falls du die rausfinden. Im Endeffekt ist es natürlich so, das weiß ich ja, ich bin die ideale Projektionsfläche schon immer gewesen, mein ganzes Leben lang. Als Typ breit, groß, theoretisch könnte ich mich auch wehren, wenn ich will, sage ich jetzt mal.
Aber ja, du bist ja auch Kampfsportler, ne?
Ja, die könnten nur sagen, okay, der Typ hat eine Glatze, der ist breit, also ist er erstmal rechts von Hause aus schon. Aber es ist mir egal, es war mir auch schon immer egal. Ich lebe ja damit mein ganzes Leben. Interessant fand ich immer, ich sag mal so, wenn ich im Urlaub war, mal lustig, renne ich mit Badehose rum auch schon seit Jahrzehnten, da kommst du so ins Gespräch, weißt du, unterhältst dich mit Leuten. Mhm. Die mögen dich auch und dann sagen die, was machst du denn für einen Job? Und dann sage ich immer, schätz doch mal. Und haben die immer gesagt, ja, du hast entweder einen Puff, schätze ich mal, oder du hast eine Sicherheitsfirma, oder hast ein Fitnessstudio. Und dann sage ich dann, ich schreibe Bücher und habe einen Verlag. Soll ich mal was sagen? Die sind total enttäuscht.
Die sind enttäuscht. Du gibst diesen Archetyp, also nicht den Archetyp ab, das nicht, aber du gibst von außen her dieses Bild, Skinhead, Türsteher,
also im so wie Rambock oder sowas. Ja, im seltensten Fall ist es so, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber bekannte Leute, die du auch kennst, die auch bei mir im Interview mittlerweile waren, die habe ich auch mal kennengelernt, woanders. Und die haben auch eine andere Sicht der Dinge erstmal gehabt über meine Person und dann lernt man sich kennen, haben sie nicht mitgerechnet. Ja, also dass ich anders drauf bin.
Dass du genau das Gegenteil
bist. Ja, genau das Gegenteil. Aber im Urlaub ist es deswegen spannend, weil so eine Typen wie die Hells Angels, Frank Hannebut und wie die alle heißen, der für manche Leute sind Helden oder die ehemaligen Zuhälter aus dem Rotlicht aus den 80er Jahren, 70er Jahre, so St. Pauli, und die meisten sind zwar schon tot. Und die findet das spannend, so einen Typen zu kennen und der kann große Geschichten erzählen. Ja. Und dann sagst du auf einmal, ich bin Buchautor, so langweilig jetzt. Das spürst du regelrecht. Also was hat das mit den anderen Leuten zu tun? Die brauchen aber diese Projektionsfläche, die biete ich. Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich sage nur, in Deutschland gibt es 100 Milliarden gegen rechts. Da kannst du einen Krieg von finanzieren, was sie auch machen in der Ukraine. Und da sind zig Organisationen, die da drin hängen. Also es geht von PayPal, was bei mir nun schon lange gekündigt worden ist, da wird einfach angerufen. Da wird ja gesagt, übrigens hier, oder wird eine Mail geschickt, bei euch ist ein Antisemit oder ein Rechter oder was auch immer. Und dann sagen die, alle klar, da fliegt der raus. So wie eine schwarze Liste. Facebook ist bis heute noch gesperrt. Und mit dem Bild von Yoko Ono, da kann ich nur müde drüber lachen, wie ihr sagt, das Bild von John Lennon, meine ich jetzt, wegen John Lennon-Bild.
Ja.
Mich verklagt und habe schon eine Menge Geld bezahlt, einen hohen Beitrag, danke an der Stelle an die Leute, die mich damals unterstützt haben. Nur die Sache ist ja nicht ausgestanden, weil im Januar sollte der Prozess ja nochmal von vorne anfangen. Der wurde jetzt verschoben im Übrigen. Auch spannend. Das wurde jetzt weitergehen an die nächsthöhere Instanz. Drei Richter befassen sich jetzt mit diesem Fall, weil sie gemerkt haben, dass es öffentliches Interesse ist. Ich bin eine öffentliche Person. Heißt für mich aber gleich, naja, so ist es nun mal. Mir ist auch egal. Mir ist es egal. Ich gehe auch gar nicht davon aus. Ich bin auch nicht in Kampfeslaune, dass ich da gewinne oder verliere. Ich habe es bei meinem GZ-Prozess erlebt. Das war eine große Sache. Spiegel TV hat darüber berichtet. Und ich habe da auch keine Hoffnung. Ist nicht schlimm. Also keine Hoffnung. Also wenn ich fühle mich dann so fast wie Jesus, der am Kreuz hängt und sagt, naja, schlag doch hier rein, schlag da rein. Kein Problem. Gott vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die wollen nicht quasi auf dem Spielfeld zerren, so musst du dir vorstellen. Mhm. Mit dem Buch ist ja eine kleinere Sache. Yoko Ono ist eine viel größere Sache, weil es um viel Geld geht. Ja, da geht es ja darum, dass ich, das muss man vorstellen, wir haben alles rausgenommen damals, wir sind gezwungen gewesen, weil das kein Problem war. Alle meine alten Videos sind ja weg, bloß weil da ein John Lennon-Bild hängt. Wir mussten also alles bereinigen. Stell dir vor, alle Videos, die du je gemacht hast, sind weg. Unterschreibst eine Unterlassungserklärung und die unterschreiben auch und sagen, bis jetzt können wir nichts mehr finden. Es ist also nichts vorhanden. Und dann kommen die, also für Deutsch, vorher haben wir die Krümel alle hier in dem Raum gefunden, also jeden einzelnen Krümel. Und schreiben, jetzt haben wir keine Krümel mehr gefunden. Wir haben es überall bereinigt. Und dann kommen sie nach ein paar Wochen um die Ecke und sagen, aber doch, da ist ja noch eine Torte. Da ist ja noch die Torte. Die ist ja noch auf dem Tisch. Und die haben wir nicht gesehen. Also für Deutsch, bei Facebook ist das Bild drin. Bei Facebook konnte ich es aber nicht rausnehmen, weil Facebook zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr gesperrt war, bis zum heutigen Tag. Wir können nichts machen. Und wir haben über Anwälte Facebook vorher schon angeschrieben. Wir können nicht, also auf Deutsch, ich habe, bevor die überhaupt um die Ecke kamen wegen Yoko Ono, konnte ich nichts machen. Der Kanal, wenn du kannst heute reingehen, du siehst den letzten Post von, ich glaube, Februar 2019. Seitdem ist ja nichts passiert. Die sagen aber, na Moment mal, hat Bild ja noch drin. Mhm. Und es gibt ein Gericht, was sowas überhaupt annimmt. Also so krass ist
es. Du kannst ja überhaupt nichts dagegen machen, dass dieses Bild noch im Internet irgendwie kursiert.
Ja, dafür schlimmer. Die wussten es ja. Naja. Wenn ich unterschreibe, also die haben mir so eine Liste damals geschickt. Jedes einzelne Video wurde aufgeschrieben, wurde beziffert, wie viel Minuten, Stunden das alles lief, macht Schaden von X. Riesensumme war das. Interessant ist aber dabei, du bist ja selber im Kamerabereich unterwegs, kennst dich aus mit der Technik. Ich bin ja vorne klar zu sehen und hinten war es verschwommen.
Verschwommen,
ist ja nicht nur, dass John Lennon da war Gandhi, da war Bruce Lee, da war Muhammad Ali und da war Jiddu Krishnamurti als Beispiel und Albert Hofmann, Entdecker von LSD. Und die hast du verschwommen nur gesehen. Mhm. Als Beispiel musste ich mir damals von vielen Leuten anhören, Heiko Schrang, du bist der letzte Arsch, ich werde dich jetzt blockieren, weil du hast dann Helmut Kohl hinten dran. Habe ich mich mal totgelacht mit meinen Leuten. Weil Hofmann sah von hinten aus, also von Weitem so, weil du hast nicht erkennen können, die Silhouette von wie Helmut Kohl. Aber die erkennen jetzt einen John Lennon, erkennen sie aber, obwohl er verschwommen ist. Und daraus wird eine Riesensache gemacht. Und das Geld war ja viel spannender, wurde ja gespendet, ne? An Korrektiv.
Ja, ja, das hast
also du. Also die Anwaltskanzlei, kannst ja googeln, alles steht da drin, dass die Teil des Geldes wurde gespendet an Korrektiv. Was soll ich denn dazu noch sagen? Weil du mich gerade gefragt hast, ob es irgendwelche Leute mich abgesehen haben.
Also Organisation,
ob das nicht Armada, organisiert wer auch ist. Immer, ja klar, ist organisiert.
Ja.
Genau wie mit dem Buch auch. Aber da müssen wir uns lösen von.
Ja, wir dürfen da keine Energie reinbringen.
Ja, meine ich ja, das wollen sie ja was erreichen. Also sie können weiterspielen auf ihrem Spielfeld. Okay, also wenn ich den Fall verliere, dann verliere ich den Fall und dann habe ich ihn verloren. Also wegen einem lächerlichen Bild, wo ich schon Geld für bezahlt habe, reichlich. Dann ist es eben so, na und?
Mhm. Wie bist du dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben? Was hat dich bewegt, das zu schreiben? Also es ist ja nicht nur, dass du alle 5 Jahre ein Buch schreibst und denkst, jetzt sind die 5 Jahre rum, jetzt schreibe ich mal ein Buch. Mhm. Sondern ich meine, das hat ja auch ein paar Seiten. Ne? Das hat jetzt über 230 Seiten. Über die 200, müssen ja auch gefüllt werden.
270 oder so, glaube ich, in dem Dreh.
Ja.
Ja, das Besondere ist eins an dem Buch, muss ich fairerweise sagen, weil ja wenige Leute wissen, das ist ja der Punkt, wo ich leider mit lebe. Auch die Leute, die uns wohlgesonnen sind, okay, wo wir jetzt sagen, Sympathisanten, Freidenker, die auf unserer Seite stehen. Selbst ein Großteil dieser Leute haben eine Projektionsfläche. Und die haben gesagt, okay, Heiko Schrang ist unser Held. Also der wird nach außen gehen und ich brauche eigentlich nur ein T-Shirt anziehen mit dem Zeichen. Die wussten meist gar nicht, was das für ein Zeichen überhaupt ist. Ja, das haben sie dann auf ein T-Shirt getragen, Zehntausende damals. Aber irgendwie ist das System nicht gestürzt worden, geht immer weiter. Also der Kämpfertyp, was ja auch schön war, will ich jetzt nicht in Abrede stellen, beim GEZ-Prozess waren 1000 Leute da und alle haben zu mir gestanden, was eine tolle Sache war, eine mega Energie davor, aber, jetzt kommt das Aber, schon immer, seit Kindheitstagen bin ich einen spirituellen Weg gegangen und wenn ich nicht so aussah. Und selbst in meinem ersten Buch, Die Jahrhundertlüge, die Hälfte des Buches waren spirituelle Themen. Die Leute haben es noch nicht gesehen.
Das war und so, dieses Buch ist voller spiritueller
darum Themen. Darum ging es. Ich habe also 3 Bücher
komplett geschrieben. Komplett spirituell.
Nur, genau. Das ist ja ein Wagnis, muss man fairerweise sagen. Wenn die legen dich auf eine Rolle fest und sagen, du bist James Bond. Ich mag James Bond, weil das Problem von Sean Connery, den hat er die Rolle angekotzt, hat er zum Schluss, er wollte es nicht mehr und es ist ja schwierig, dass du in andere Charakterrollen reinkommst.
Richtig.
So, und die haben mich festgenagelt. Unser GZ-Vorkämpfer, der bei allen großen Demos Reden gehalten hat, mehr ging ja nicht. Als am 1.8. auf der Bühne stand ich ja, war einer von den dreien, die reden durften, bevor die Polizei kam. Und trotzdem, das wissen die Leute ja bis heute nicht, wollte ich damals schon 2012 ein rein spirituelles Buch schreiben. Und da haben mir engste Leute von abgeraten. Die haben mir gesagt, Heiko, das verstehen die Menschen nicht. Die sind noch nicht so reif für dieses Wissen. Die Zeit ist dafür noch nicht reif. Und dann habe ich gesagt, okay, dann verbinde ich das miteinander und bringe die ganzen politischen Fälle, Verrat der D-Mark, wie sind die Kriege, damals hat alles schon geschrieben, Libyen, Erster, Zweiter Weltkrieg und so weiter. Und das fanden die Leute so spannend, das fanden die so ein Hammer. Also die Jahrhundertlüge ist ein Kultbuch für viele geworden, bis heute noch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die haben überlesen, dass in dem Buch es auch spirituelle Themen gab. Und jetzt habe ich mir gesagt, nein, aus meiner Sicht, ich glaube, es ist auch relativ mutig, haben mir meine engsten Leute gesagt, weil es ist ja auch ein Restrisiko, was es auch bestätigt hat jetzt, ein rein spirituelles Buch zu schreiben, was ist passiert. Ich gucke bei Telegram und bei YouTube, tausende von Leuten haben sich abgemeldet, tausende.
Wegen des Buches, wegen des
Inhalts. Ich wusste nicht warum.
Wegen des Wandels von Heiko Schrang, der plötzlich für die Leute spirituell wird. Wie geht denn das? Obwohl er eigentlich schon immer war.
Der hat uns ja verraten. Der hat uns eigentlich verraten und der ist ja nicht mal unser Vorkämpfer und so weiter. Aber muss dazu sagen, wir gehen ja alle den Weg zusammen. Nur anders. Ist ja nicht so, dass ich sage, hey, ich möchte mit euch nichts zu tun haben. Genau das Gegenteil ist der Fall. Das Schöne ist aber, dass viele neue Leute dazugekommen sind. Das finde ich sehr, sehr toll. Ich sehe es an Post, wir kriegen Post gestern. Tolle Sache. Da malen Leute Sachen extra für mich, schreiben tolle Briefe, sagen, wie sie bewegt sind von diesen Kapiteln und die das erkennen. So wie Rüdiger Dahlke es ja auch gesagt hat, so in der komprimierten Form. Musstet ihr sehen, also so viele Themen in so kurzen Kapiteln rübergebracht, hat er selber auch noch nicht gesehen. Und er hat viele Bücher geschrieben. Und deswegen glaube ich, ist die Zeit reif und ich reiche den Menschen auch die Hand sozusagen. Guckt doch einfach mal rein, lasst es auf euch birken. Nehmt das Buch und schlagt einfach nur so auf. Das ist ja meine Empfehlung, machen ja viele, die legen das neben Bett, sage ich den Leuten immer, konzentriere dich und sage dir, okay, in meiner jetzigen Situation habe ich Probleme, keine Ahnung, meine Engel, Gott, wer auch immer, mein höheres Selbst, helf mir dabei, da eine Lösung zu finden und schlägst einfach eine Seite auf. In der Regel ist das genau ein Thema, wo du sagst, darum geht es gerade bei mir, das ist mein Thema im Leben. Und ich glaube, da bietet sich das Buch mehr als an.
Ja, das ist das Interessante an diesem Buch, finde ich, dass dein Inhaltsverzeichnis Schlagwörter sind, die einen eigentlich betreffen, wenn man mit spirituellen Themen zu tun hat. Also du umschreibst die Themen nicht mit irgendetwas, sondern ganz einfach, ich frage dich einfach mal, universelle Gesetzmäßigkeiten steht drin, Kausalitätsprinzip, Resonanzgesetz. Was sind universelle Gesetzmäßigkeiten?
Kommen wir gleich zurück, ich muss ein bisschen unhöflich sein. Warum? Weil ich möchte auch noch die Leute, sag ich mal, aus der, ich nenne jetzt mal, Zeit davor an die Hand nehmen, die jetzt vielleicht schon abschalten, sagen, ich kann diese ganze esoterische Blabla nicht hören. Warum? Das Buch beginnt ja mit übrigens einem meiner Lieblingskapitel, mit dem Kapitel über die Katharer. Und da geht es letztendlich um den Heiligen Gral. Und das ist ein Thema, das so groß ist, ich sage nur Sakrileg, ja, Dan Brown, das war ja ein mega Bestseller wie kein anderes Buch. Und da gehe ich tief in diese Thematik rein. Wer hat aus meiner Sicht den Heiligen Gral? Was ist damit passiert? Ja, und das
der wird ja unterschiedlich definiert, der Heilige
Gral. Ja, manche sagen ja, der ist eine physische Form, manche sagen, das ist auf geistiger Ebene. Ja. Aber ich beschreibe detailliert in diesem Buch, dass beispielsweise ja Verbindungen auch da sind, in dem Fall zu Heinrich Himmler. Zucken sie jetzt natürlich wieder alle zusammen, ist nur mal Tatsache, weil die meisten befassen sich nicht mit dieser Thematik. Also Heinrich Himmler hat ja damals Ahnerbe, Reichsführer SS gegründet und Otto Rahn war ja nicht irgendwer, sondern er hat ja geforscht, war ja ein richtiger Gralsforscher und war dort direkt vor Ort, also Monseigneur in den Pyrenäen. Und Himmler hat ihm den Auftrag ergeben, er soll den Gral finden. Und das Interessante ist ja, Steven Spielberg wurde ja mal befragt nach der Rolle des Indiana Jones. Und da hat er gesagt, das ist die Rolle von Otto Rahn. Und das wissen nur die wenigsten Leute. Die gucken sich einen Film an, oh, schöner, spannender Hollywood-Film. Ach so, laut Film haben die Nazis auch den Gral haben wollen. Nee, das war wirklich so. Also deswegen muss ich kurz mal ein bisschen eingrätschen. Das ist ein Thema beispielsweise, was wirklich auch für die Leute von Interesse ist, die meine alten Themen, sage ich jetzt mal so, Verschwörung und Hintergründe gerne gelesen haben. Aber, jetzt kommen wir zu den anderen Dingen, ich kann mich jetzt drehen, wenn wie ich will, es gibt einfach mal universelle Gesetzmäßigkeiten, die sind vorhanden. Sehen und ernten. Jeder weiß das, jeder Bauer weiß, wenn ich Weizen sehe, werde ich eindeutig auch Weizen ernten. Also ich kann nicht dann sagen, oh, ich bin nur enttäuscht, dass jetzt da eine Rose wächst, weil ich habe doch aber gerade Weizen geerntet und oder Roggen kommt nicht. Das sind Gesetzmäßigkeiten, universelle Gesetzmäßigkeiten, Kausalitätsgesetz, Ursache, Wirkung. Ja.
Kann man sagen, also was ich sehe, das ernte ich. Sehen tun wir unsere Gedanken, ernten tun wir das, was daraus folgt. Ist das das, was du meinst?
Auf feinstofflicher Ebene auf jeden Fall, aber auf physischer Ebene auch oder auf materieller Ebene. Deswegen sagte ich ja, wenn du ein Samenkorn reintust, wirst du unweigerlich genau das, was du reingetan hast, bekommen. Und die Gedanken sind ja die feinstofflichste Form und die haben die schnellste Geschwindigkeit. Die sind schneller als Licht, das wissen die Leute nur nicht, weil Licht braucht Raum und Gedanken braucht keinen Raum. Die Forschungen sind zwar noch nicht so weit, aber irgendwann werden sie so weit sein, in 0, nichts. Das ist, ist ein Gedanke quasi im Universum. Und steht überall drin, selbst im Talmud und in allen großen weisen Schriften wird ja immer wieder geachtet auf, achte auf deine Gedanken, deine Gedanken wären Taten, achte auf deine Worte. Der Ursprung ist der Gedanke. Wir denken, wie du weißt, 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag. Das Problem ist, die meisten sind negativ und sind noch nicht mal von uns. Es sind ja gar nicht unsere Gedanken, sondern die sind von anderen geschaffen worden durch die Gesellschaft, Medien, Eltern, Schule. Und wir sind wie ein Wiederkäuer. Und plappern den ganzen Tag das nur nach. Und wir wundern uns dann aber, dass unser Leben, ob unser Kühlschrank, unser Auto, also unsere äußere Welt ist nichts weiter als ein Spiegelbild unserer inneren Welt. Also das ist eine Gesetzmäßigkeit. Ich kann nur das im Außen wahrnehmen, was im Inneren bei mir vorhanden ist. Ein Materialist hat damit Schwierigkeiten. Da kann ich mir nicht vorstellen, hier ist mein Bein und hier ist mein der Tisch und der ist fest. Anderes Kapitel, alles ist Energie. Es gibt keine feste Materie. Alle wussten das, Einstein, Niels Bohr, die Pioniere der Quantenphysik, kennst du Heisenberg, Schrödinger und wie sie alle heißen. Es ist nichts anderes letztendlich als Vibration. Das sind wir wieder im nächsten Kapitel. Schwingung, mein Universum ist Klang. Also das geht ja alles ineinander über. Mhm. Was ist Klang? Wir sind alle nichts weiter als vibrierende Schwingungen letztendlich. So. Und das ist aus meiner Sicht jetzt wichtiger denn je. Da lande ich irgendwann auch bei Jesus, der sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jetzt rennen die alle rum mit einem Fernglas und gucken, oh, machen sie schon seit Jahrtausenden. Wo ist denn jetzt das Reich? Aber dafür muss ich jetzt trotzdem Menschen umbringen und dies und das machen. Egal, was ich mache, aus meiner Sicht, in meinem Glauben, um zu diesem Reich zu kommen. Er sagt aber, es ist inwendig in euch. Das heißt also, es ist in uns drin. Wir sind alles. Und deswegen habe ich das Cover auch so gewählt. Das ist ja unser Zeichen, schwarz-weiß. Das heißt also, so wie innen, so auch außen. Die hermetischen Gesetze kennst du, so wie oben, so auch unten. So wie im Inneren, so im Äußeren. Und diese Zeichen ist das...
Was du die ganze Zeit ansprichst, das ist, ich finde, das ist ein interessantes Thema. Was aber in der geopolitischen Aktivistenszene so gut wie gar keinen Raum hat.
Ja.
Das ist, dass du durch deine Gedanken der Schöpfer bist deiner Realitäten.
Mhm.
Das sagst du die ganze Zeit. Und wenn ich die ganze Zeit meinetwegen nur an Marx denke, Karl Marx, dann denke ich, dass ich diese Realität aufbauen muss. Denke ich die ganze Zeit an die Probleme, die diese Welt hat, dann denke ich die ganze Zeit über Probleme nach.
Mhm.
Und diese Probleme, über die ich nachdenke, die schöpfe ich auch. Also da bin ich der Schöpfer dieser negativen Resultate. Das heißt nicht, dass ich die Kriege produziere, aber durch dieses ewige... Ich mache mir über Gott und die Welt negativ Gedanken über die Ukraine-Krieg und so weiter, dann schöpfe ich auch eine Welt aus negativen kriegerischen Aspekten.
Ne, im Endeffekt ist es ja so, wir erschaffen, also alles, was wir im Außen wahrnehmen, ist nur deswegen vorhanden, weil die Gedanken, es ist geronnene Energie, sag ich mal, geronnene Gedanken im Äußeren. So, und das haben nicht nur die alten die Inder schon gesagt, die weisen Indians, sondern haben ja letztendlich die Quantenphysiker mit dem Doppelspaltexperiment ja bewiesen. Kennst du es ja?
Mhm.
Licht, Welle. Ja?
Mhm.
Die einen haben experimentiert, haben erwartet, das Licht zeigt sich als Welle, hat sich als Welle gezeigt. Die anderen haben erwartet, es sind Teilchen, hat sich als Teilchen gezeigt.
Das Wichtige bei dem Experiment ist zu erkennen, dass der Beobachter das Experiment, das Resultat des Experimentes im Grunde genommen im Vorhinein schon festlegt.
Genau.
Das ist das Wichtige. Das heißt, der Beobachter ist der Schöpfer des Ergebnisses innerhalb dieses Doppelspaltexperimentes. Wie kann das gehen? Das ist die schwierige Frage. Wie kann das funktionieren?
Ja, Physiker können es dir aber nicht erklären, weil letztendlich sagt der Einstein zum Schluss, oder selbst Sokrates hat gesagt, ich weiß, dass ich nicht weiß. Also irgendwann, die gehen so tief rein in die Materie und merken, eigentlich weiß ich gar nichts. Und darum geht es letztendlich. Es ist alles nur leerer Raum. Das Problem, was wir haben, deswegen das Cover, die Zweiheit, wir leben in einer polaren Welt. Und in dieser polaren Welt sind wir nicht in der Lage, überhaupt Einheit, manche sagen dazu, Gott überhaupt wahrnehmen zu können. Es ist nicht machbar, weil wir gebunden sind an Zeit, an Raum. Wir atmen ein und wir müssen da als Rhythmus wieder ausatmen. Wir können nicht nur sagen, jetzt atme ich mal eine Stunde ein, jetzt atme ich eine Stunde aus. Es ist nicht machbar. Das heißt also, das eine bedingt das andere. Und jetzt wird es spannend. Und das wollen die Leute aber nicht hören. So bitter, wie es klingt. Krankheit bedingt Gesundheit. Gesundheit bedingt Krankheit. Sonnenaufgang bedingt Sonnenuntergang. Leben bedingt Tod. Und Tod bedingt wieder Leben. Jetzt kommt es. Krieg bedingt Frieden. Und Frieden bedingt Krieg. Das bedeutet, es gibt nicht nur Frieden. Es kann nicht nur Frieden geben. Auf jeden Fall nicht in der polaren Welt, in der wir uns befinden. Dann müsstest du dich so umprogrammieren, was Weisheitslehre, ob nun Gandhi, Jesus, Buddha, die haben ja alles schon gesagt. Es liegt ja alles da.
Mhm.
Dann musst du aber letztendlich, hast du keine Teilung mehr. Es gibt kein Ich mehr. Das Ich hat sich aufgelöst. Es gibt nur noch ein Selbst, was mit allem verbunden ist, so grob gesehen. Und deswegen sind wir bei dem Punkt, muss ich jetzt mal hochhalten. Warum? Wenn ich darf.
Mhm.
50 Jahre Pink Floyd, 50 Jahre The Dark Side of the Moon. Warum? Weil ich sag mal ganz frech, das war sehr futuristisch. Alle mögen dieses Bild, aber die meisten haben es nie verstanden. Und ist auch Teil meines Buches, über so eine Dinge zu reden, im Kapitel Gott geht es nämlich darum. Ich bezeichne das immer im Buch wie ein Prisma. Ihr müsst euch vorstellen, Licht, es ist Licht. Das Licht ist vergleichbar wie Gott, die Einheit, okay?
Mhm.
Die fällt in ein Prisma. Und da kommt die Spektralfarben. Das geht in die Spektralfarben rüber. Das ist die Schöpfung. Ich glaube, die wenigsten Pink Floyd-Fans wissen überhaupt, was damit gemeint ist. Das heißt, jetzt kommt hier ein roter Strahl. Das ist jetzt der Karl-Marx-Strahl. Ich bin besser als der gelbe Strahl. Ihr seid ja liberale FDP-Idioten, als Beispiel so. Und alle fallen einander rüber. Ich bin reich, du bist arm, ich bin groß, du bist dick, du bist dünn, du bist ein Faschist, du bist ein Kommunist und noch verschiedene andere Faktoren. Und alle fallen übereinander. Letztendlich ist trotzdem alles Teil dieses Strahls, okay? Selbst wenn das weg wäre, also was wir uns immer sagen, wir müssen die Welt jetzt retten, ganz wichtig, kleben uns überall ran mit Uhu-Sekundenkleber und wollen die Welt retten, das würde ja nicht funktionieren. Weil selbst wenn die Welt weg wäre, also die, was ist die Welt? Das Staubkorn im Universum. Selbst dann ist der Strahl immer noch vorhanden, der ist nie weg. Weil es kann nie weg sein. Weil es, das Göttliche ist in der Ewigkeit. Und jetzt noch weiter, die Frage sollte man sich stellen, nicht nur, dass die Platte auf 432 Hertz aufgenommen worden ist, was die wenigsten wissen, ist ja der Kammerton 432 Hertz, S39 wurde auf 440 Hertz abgeändert. Man sagt diesen Ton Harmonie, Schwingung, allumfassende göttliche Schwingung nach. Mhm. Mozart, Beethoven, Händel und so weiter, die haben dort auch mit diesem Kammerton ihre Musik gemacht. Dark Side of the Moon ist damit aufgenommen worden, 20 Jahre lang, in den Top 200, könnt ihr alle googeln, Charts, wie keine andere Platte, nicht Michael Jackson, nicht Elvis hat das auf der Reihe gekriegt. Und alle haben sich immer gefragt, was hat denn diese Platte Mystisches? Ich spreche jetzt zwar wie Pink Floyd-Fan, bin ich noch nicht mal, aber mich interessieren Genies, was sie damit gemacht haben. Da sind wir bei dem Thema, die befassen sich anscheinend mit dieser Sache, sonst würden sie gar nicht so eine Symbolik verwenden. Und kommen auf die Idee, im Abbey Road Studios, neben den Beatles haben sie aufgenommen, in 432 Hertz aufzunehmen. Und da reichen so tief anscheinend die Schichten der Menschen, dass es so lange angesagt ist. Und jetzt, deswegen habe ich es kurz mal erwähnt, war jetzt 50 Jahre, so Dark Side of the Moon war, so am Rande.
Ist quasi, wie viel Hertz hast du? 432?
432 Hertz.
34 Hertz, ist das der göttliche Ton oder was ist das für ein Ton, wenn das eine besondere Schwingung ist? Was ist das für eine Schwingung?
Ja, das ist schwierig. Ich bin jetzt kein Klangexperte, aber da gibt es interessante Videos auch im Internet. Wird natürlich als Verschwörungstheorie abgetan. Mhm. Fakt ist eins, wenn du die Stimmgabel nimmst, du hast eine Stimmgabel, die war auf 432 Hertz abgestimmt. Und wenn du jetzt beispielsweise ein Orchester gehst, dann gibt es ja immer so einen, ich nenne mal so den Eröffnungston. Also einer gibt den vor und andere stimmen dann nach. So, und es wurde, man könnte sagen, jahrhundertelang auch auf 432 Hertz die Musikinstrumente abgestimmt. Darüber wurden die Musikstücke und so weiter gespielt. Die größten Genies haben das, wie gesagt, so gemacht. So interessant ist aber, dass irgendwann ein Punkt kam, 1939, also die Engländer, Franzosen, Engländer und die Amerikaner, die haben sich nochmal zusammengetan, gab so eine Heimkonferenz, ist alles Verschwörungstheorie natürlich, ist klar, wird immer abgetan. Und da wurde festgelegt, wir sind ja, stehen kurz vorm Krieg, wir müssen die Bevölkerung ein bisschen destruktiv bearbeiten. Und so wurde es übernommen. Selbst Karajan hat ja auf 440 Hertz beispielsweise gespielt. Ist aber ein heikles Thema, wenn du die Thema ansprichst. Ich weiß jetzt selber, fallen sie wieder alle drüber her, unser esoterischer Schwachsinn und so weiter. Man kann sich damit befassen. Es gibt ja auch diese Experimente mit dem Wasser. Kennst du von Emoto? Ja, die Kymatik fällt auf dasselbe hinaus. Du kannst also Musik vorspielen, Wassermoleküle denn einfrieren, überlegen, wie ist es da, wie ist es da. Die Leute können selber den Test machen, um es abzukürzen. Hört euch einfach mal. Im Netz ist eine Menge drin bei YouTube. Irgendein Song auf 440 Hertz an, hört euch den auf 432 Hertz an, geht in euch und überlegt, wie die Schwingung ist. Guckt euch Rocker, jetzt nichts gegen Heavy-Metal-Konzerte, wo, ich sag nur Guns N' Roses, da gab's Tote damals sogar und bei anderen Konzerten. Also ich habe noch nie vom klassischen Konzert gehört, dass es Massenschlägereien gab. Habe ich
noch
nicht gehört.
Nee, habe ich noch nie gehört.
Nee. Also verstehst du, was ich meine? Das hat mit Schwingung schon zu tun. So, und über sowas geht es auch in meinem neuen Buch. Also, wie gesagt, die Welt ist Schwingung.
Mhm. Was du gerade sagst, also es ist jetzt nicht abgesprochen. Ich wusste nicht, dass du dieses Thema ansprichst. Mhm. Vor ein Dreivierteljahr habe ich einen Musiker kennengelernt, einen Cello-Spieler. Cello spielt in großen Orchestern. Mhm. Der erzählte mir genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast.
Okay.
Er hat mir das damals erzählt, dass alles in der und der Schwingung und Karajan spielt in der Schwingung und man hat das damals umgeändert und man müsste normalerweise die ganzen Orchester, die ganze Musik neu gestalten in der und der Schwingung, also 432 und das müssen wir eigentlich machen, weil das viel, viel tiefer geht und viel, viel mehr ins Bewusstsein geht, weil es mit dem zu tun hat, wie wir auch geschaffen sind von der Schwingung her. So ähnlich hat er mir das erzählt.
Die Schwingung der Erde.
Finde ich ganz interessant, dass du das jetzt einbringst.
Ja, die Erde hat eine Grundschwingung. wurde gemessen und die kommen dem sehr nahe, sag ich mal. Und die Völker beispielsweise in Indien, Ravi Shankar beispielsweise, da war ja, kennst ja Ravi Shankar, Kulttyp mit seiner Zita, das ist George Harrison, die Beatles waren ja alle dort, hat selbst in England Auftritte gehabt. Und diese Schwingung ist genau dieselbe Schwingung, diese 432 Hertz. Pavarotti kam auch mal auch um die Ecke und hat gesagt, hey, wir müssen das mal abändern, weil die wissen das schon, die wissen. Es gibt aber wie immer die anderen Kräfte, die wollen ja nicht, dass du in Harmonie, dass du glücklich bist, sondern die wollen, dass du depressiv bist, dass du in Kampfstimmung bist. Brauchst du doch. Wenn du einen Krieg führen willst, brauchst du doch Kampfstimmung. Wenn du gegen den Nachbarn bist und gegen den Arbeitskollegen, gegen die Linken, gegen den Rechten, wie auch immer, brauchst du eine Kampfstimmung.
Ja, und du darfst auf keinen Fall im Einklang mit dem Göttlichen sein oder mit dem Natürlichen meinetwegen, weil du dann der Herrschaft gegen ein Immunsystem aufgebaut hast. Dann bist du nicht mehr beherrschbar. Mhm. Das ist, glaube ich, der größte Aspekt, den die genau wissen. Und die machen alles dafür, das ist natürlich eine große Verschwörungstheorie jetzt, ne? Die machen natürlich alles dafür, dass es in allen möglichen Sparten, in allen möglichen Daseinsformen destruktiv bleibt. Also Kampf und Zerstörung und glaub nicht an dich selbst und Selbstwirksamkeit, nein, lieber nicht, Fremdsteuerung und so weiter. Das ist für die Herrschaftsprinzipien ja viel, viel wichtiger.
Ja, deswegen habe ich letztes Jahr, da haben wir uns noch nicht gesehen, das war noch die Zeit davor, im August die Reißleine gezogen quasi, habe gesagt, verlass das Spielfeld, Schrank TV gibt es nicht mehr, wird eingestampft, wir machen jetzt Neo. Neo heißt das neue Format, ist positiv gerichtet, Spirit bleibt gleich, dass wir über so eine Themen auch reden, weil es ist alles gesagt worden, meint nicht falsch verstehen. Es ist ja auch langweilig, wenn du alles gesagt hast. Und ich sag mal so, nehmen wir mal Corona, wollen wir nicht so weit zurückgehen. Im Februar 2020 hatte ich einen Artikel geschrieben, damals bei Wall Street Online, Coronas trojanische Pferd. Da sind die meisten noch in Angst rumgerannt von A nach B. Die anderen Kollegen von uns, ob Schiffmann, ob Samuel Eckert, ob Ken, Kay waren jetzt, Eva Hermann, wie sie alle heißen. Wir haben ja alle die gleiche Sprache quasi gesprochen, Bhakti. Wir wurden beleidigt, wir wurden angegriffen. Was man mit uns allen gemacht hat, weißt du doch selber. Mhm. Es ist ja mittlerweile in den letzten Wochen eine Lüge nach dem anderen ans Tageslicht gekommen. Oder die Wahrheit offiziell
über Corona berichtet. Jetzt, über Corona. Über die Plandemie.
Plandemie, alles. Es ist alles. Also alles.
Ja, ist alles offen. Aber ich sage nur Pfizer-Falls.
Ja, aber es wird trotzdem weiter gegen vorgegangen, hinterm Rücken, gegen so eine Leute wie mich und andere. Da ändert sich ja nichts dran. Die gleichen sind ja auch noch im Amt und Wirren. Deswegen sage ich ja, was soll sich denn ändern? Es kann sich nur bei mir was ändern, wenn ich mich mit so einem Ding auseinandersetze. Weil irgendwann bin ich auch frustriert, dann werde ich krank, werde depressiv. Und das musste ich leider feststellen, bei vielen Leuten, unserer Freidenker-Szene. Weil die haben es erkannt und die sind aber frustriert, weil die sagen, der Panzer fährt immer weiter. Seht ihr das nicht? Und deswegen war ich der Meinung, wir müssen was für unsere Seele tun. Ich sollte mich damit befassen, welche Musik höre ich denn überhaupt? Welche Schwingung? Und natürlich kann ich Menschen auch verstehen, ich kann es schon verstehen, die auch ein bisschen enttäuscht waren und sagen, das ist nicht mal mein Heiko, weil ich finde es besser, weiter im Kampfmodus zu sein. Ist nicht schlimm, nein, dann müssen sie weitermachen. Ich kann ihnen das nur anbieten. Ja? Und die anderen, die sagen, hey, du machst das ja schon seit 30 Jahren oder 40 Jahren, den Weg kennst du ja. Nicht Kampfprinzip, was du damals gemacht hast, weißt du ja alle und du weißt, dass man sich dafür wohler fühlt. Und das hat nicht mit Spinnerei zu tun, weil du hast deine Ausstrahlung, du strahlst es aus, du ziehst andere Menschen in dein Leben. Ja? Nur so kannst du ja wirklich was verändern. Und im Endeffekt, Jesus hat auch nichts anderes gesagt und alle anderen Weisheitslehrer. Das war die Botschaft.
Aber ich glaube, Heiko, ich glaube, man muss da durch. Man muss durch diesen Zorn, Wut und Kampf und all diesen Streit und all diesen Scheiß, also in die Geopolitik muss man erst einmal hinein und dort entsteht ja dieser ganze Zorn, Wut und dann schreit man es raus oder macht Vorträge, aber denkt nicht an sich selbst. Die höchste Kultur, die man da in der Aktivistenszene zulässt, das ist dann Aufmerksamkeitstraining oder die Gedanken gehören nicht, repräsentieren nicht deine ganze Persönlichkeit und sowas. Damit können sie sich noch auseinandersetzen. Aber wenn du wirklich in die Spiritualität reingehst, das merke ich ja, weil ich absolut sehr viele Beiträge darüber schreibe, schöpferische Subjektiversum oder Gedankenbrecher und all dieses. Ich benutze die Politik, um dann spirituell was zu machen. Da kriegst du eine Watschen nach der anderen von der Community. Die ist, vorher hast du das gar nicht gekannt und dann kriegst du die auf einmal. Ja, es ist aber, ich empfinde das heute als völlig normal, weil diese Leute leben noch so sehr in der materiellen Welt und in der Auseinandersetzung von Ismen, Kommunismus, Demokratie, Sozialismus, was ist besser? Und die bleiben auch da drin, weil sie in dieser Theorie, in der geistigen, in der materiell geistigen Welt, in dieser Theorie bleiben müssen. Weil wenn sie aussteigen würden, also wenn ein Linker oder ein Marxist oder ein meinetwegen auch Demokrat oder Liberaler aussteigen würde und einsteigen würde, aussteigen ist immer einsteigen würde in die spirituelle Welt, in seine eigene spirituelle der Welt, dann würde er erkennen, welche Fehler er vorher auch gemacht hat mit sich selbst und welche Narrative er falsch angenommen hat. Aber da muss man erstmal durch. Das ist wie, ich sag, weil du das Nichtkampfprinzip angesprochen hast, die besten Nichtkämpfer, die ich kenne, sind ehemalige Kämpfer. Meistens ehemalige Kampfsportler. Das ist wirklich wahr. Das sind nicht irgendwie die Pädagogen, die ich vielleicht mal ausgebildet habe oder fortgebildet habe, sondern das sind Leute, die im Kampf, meinetwegen Wing Chun oder sonst was gemacht haben und die ich dann zum Nichtkampfcoach oder sowas ausgebildet habe. Das dauert immer 2 Jahre, so eine Ausbildung. Die haben es richtig drauf, weil die auch den Kampf kennen ganz genau. Und das ist ein großer Unterschied. Das heißt, ich glaube, dass die Leute erst einmal durch diese Straße durch müssen, den alten Heiko Schrank erstmal kennenlernen müssen, der über Politik geredet hat und alles Mögliche. Und jetzt auf einmal machst du dann, also voll und ganz, du machst ja auch schon länger den spirituellen Weg. In der Friedenswegung hast du das auch schon gemacht. Aber jetzt machst du vollkommen diesen Weg, weil du gemerkt hast, es geht um Lösungen.
Und dann ist auch ein Kapitel in meinem Buch über Reinkarnation beispielsweise. Das sind auch die wenigsten Leute. Im Endeffekt war das ja knapp 500 Jahre, war das ja Teil der christlichen Lehre, weißt du, der Diagnostiker und so weiter. Genau. Ist ja bekannt.
Man hat es rausgenommen aus der Bibel.
Ja, Origenes beispielsweise, ein Schüler von Clemens von Alexandria, die haben ja alles das schon beschrieben. Er wurde ja später quasi verketzert, die Lehren von ihm, von Origenes. Und es ist viel wichtiger, wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzt, weil der Tod ist der größte Gleichmacher überhaupt. Da interessiert es keinen mehr, ob du jetzt reich, arm, wo auch immer du warst. Ich habe ein aktuelles Beispiel, ein Bekannter von mir, 88, war ich mit dem im Boxtraining immer. Was ist Bekannter? Ich sehe den alle paar Jahre mal, so ein Typ, okay? Knallharter Typ, tätowiert, also wie man den so sieht, was er um Gottes Willen, sieht aus wie ein Killer, so ein Typ ist das. Den habe ich gestern getroffen, gibt da keine Zufälle übrigens. Ja, lange nicht gesehen, völlig fertig, was ist denn los? Letzte Woche war er beim Arzt. Der Arzt hat diagnostiziert, er hat Bauchspeicheldrüsenkrebs, Lebenserwartung 4 bis 6 Monate. Ja. Ich habe erstmalig in seinen Augen Demut, also ein Mix, also aus. Ich habe was gesehen, was ich bei ihm nicht kannte. Ich kannte ihn nur als Kampftyp. Alles nur kämpfen. Jetzt nicht immer prügeln, aber auch kämpfen grundsätzlich. Gegen den, gegen den, gegen den, gegen den. Und das war, was ich meine. Es gibt manchmal Momente im Leben. Und es ist schlimm, wenn du erst kurz davor, also bevor du jetzt den physischen Körper verlässt, damit konfrontiert wirst, sondern wenn du schon zu Lebzeiten, und das Leben ist relativ groß, kurz, diese kleine Zeit, die wir verweilen auf dieser Erde als Gast, um Erfahrungen zu machen, darüber nachzudenken. Deswegen kann ich allen nur raten und beziehungsweise einladen dazu, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Weil, was hat es mit euch zu tun, dass gerade in der Ukraine Krieg ist? Was hat mit euch zu tun, dass gerade Scholz dies und das hier macht? Gar nichts. Aber da kommt der Ego-Verstand durch, Kapitel in meinem Buch, Ego-Verstand ist alle drin. Der ist der größte Peiniger, das sehe ich persönlich als die größte Verschwörung überhaupt an. Das Ego, was in uns befindet, das arbeitet nicht für uns, sondern gegen uns die ganze Zeit. Fängt immer an zu werden. Du bist größer oder reicher oder dümmer oder weiß ich nicht, als ich. Das wertet immer nur, braucht Konflikte sogar, nährt Konflikte. Eckhart Tolle nannte den Schmerzkörper. Jeder hat einen anderen Namen dazu, also diesen Ego-Verstand. Du kannst fast sagen, der Teufel in dir drinne. Der Verstand letztendlich ist ein guter Diener, aber ein schlechter Meister. Und unsere Gesellschaft ist verstandsorientiert, nur noch kopforientiert. Und die gehen nicht mit dem Herzen raus. Das Herz lassen sie alle zu Hause. Meins ehrlich, guckst du dir an. Ich bin selten in der Stadt. Ich bin heute zu euch gekommen. Es sind da fast nur noch Zombies, die draußen rumrennen. Die Gesichter, auch die ganzen Klimatypen, wenn die sich da festkleben. Die haben ja völlig empathielose Gesichter. Sie sind ja völlig empathielos. So, das ist gewollt. Man versucht den Leuten dass sie von der Schöpfung sind, sie eigentlich, also eigentlich ist hier die Schöpfung, von Gott gibt, also Gott gibt es ja sowieso nicht. Ist ja gar nicht vorhanden. So, die sagen denen aber, das ist noch nicht mal eine Schöpfung vorhanden. Nicht mal die Schöpfung ist, sondern du bist als Individuum da, du existierst mit einem Coca-Cola-Glas in der Hand, mit hier einem Hamburger von McDonald's. Und am besten machst du jetzt mal ein Experiment, bist ein Mann, mal sehen, wie du als Frau im Frauenkörper ist, bau dich doch mal um. Also quasi, das ist dieser Materialismus, in dem wir leben. Du, da können nur noch geistig gestörte Psychopathen, sag mal, Leute mit Depressionen und so weiter rauskommen. Das ist ja gewollt, weil die kannst du leicht von links nach rechts lenken. Und ich finde es spannend, wenn man sich anguckt, auch gerade bei den großen Demos, da wurde über Friede, Liebe und so weiter gesprochen, Freiheit, wie wir bis heute kriminalisiert werden. Also die Leute, die wirklich, oder Daniele Ganser und wie soll er heißen, die draußen wirklich von der Menschheitsfamilie sprechen, die werden permanent als Antisemit, bin auch Antisemit, ist ja klar. Mhm. Die werden alle etikettiert, aber alle durch mir ist egal. Mir ist wirklich egal. Es sind nur Begrifflichkeiten. Man muss das Schema daran erkennen. Das ist für die Zuschauer wichtig. Es ist nichts anderes mittlerweile als im Mittelalter. Da gab es die Inquisition, die im Übrigen ja erst ins Leben gerufen worden ist, aufgrund der Katharer. Steht in meinem Buch ja drin. Mhm. Das waren wirklich tolle Typen, Menschen, die ja die Reinen, die Katharsis erfahren haben, die wirklich rein, die das nicht einfach so gesagt haben.
Katharsis.
Genau. So, und die hatten extrem Zulauf bei den Menschen ja. Die haben gesagt, hey, die bringen uns wirklich was, die umarmen mich, also wie so ein Heiler. Und die haben eine Menge gemacht, die waren eine Gefahr für die Kirche. Und die haben die natürlich ausgerottet. Circa 100 Jahre hat das gedauert, bis sie den letzten umgebracht haben. Und das ist ja spektakulär damals, wo die Burg belagert haben, laut Legende, sich drei Katharer, steht alles in meinem Buch, abgeseilt haben und haben den einen großen Schatz, sagt man ja nach, ob der Heilige Gral, müssen wir mal sehen, haben sie weggebracht. Fakt ist eins, die haben gesagt, Ultimatum, schwört ab oder ihr werdet verbrannt. Sind die runtergerannt, Frauen, Kinder, Männer, alles und rein ins Feuer. Muss man überlegen, was das für ein Glaube sein muss, so ein Glauben. Wenn du so tief im Glauben bist, davor haben sie ja Angst. Das wird ja so verdreht wieder genau. Und sagen, wenn du so im Glauben bist, dann könntest du ja auch jemanden umbringen. Du willst ja keinen umbringen, du sagst Liebe, so wie Jesus. Was ist passiert? Wissen auch die meisten nicht. Die rennen zwar rum und so, oh, Jesus, ich bin ja. Aber in Wirklichkeit hat die Masse doch damals gebrüllt.
Barabbas.
Also Jesus Barabbas war der Mörder und die haben sich für Barabbas entschieden.
Der übrigens auch mit Vornamen Jesus hieß.
Ah ja. Und er wurde kreuzigt ihn. Und heutzutage läuft es wie folgt ab. Die Inquisition sind die staatlichen Organe mit ihren ganzen Leuten rumrennen und sagen, damals haben sie einen Zettel gehabt, da stand dann dran, wenn du eine schwarze Katze hast, einen Huhn hast, bist ein Ketzer, also bist mit dem Teufel im Bunde. Und dann sagen sie, bei dem Rüdiger Lenz habe ich gesehen, der Nachbar scheißt dich an, obwohl der nicht so, da ist eine schwarze Katze rausgekommen. Dann kommt die Inquisition und sagt, ah, hier ist ein Haar vor der Tür, die schwarze Katze kam da raus, also ist er eindeutig mit dem Teufel und also muss er verbrannt werden. Heutzutage ist es so, da wird dir gesagt,
Kontaktschuld, das ist Kontaktschuld.
Ja auch Kontaktschuld. Also du hast mit mir gesprochen und die sagen, wer auch immer, ich bin Antisemit, warum eigentlich, frag keiner nach, aber ist so, also bist du auch einer oder bist auch ein Rechter, weil du hast mit dem mal am Buddelkasten gespielt und da haben wir gerade ein Bild von dir von und ihm. Und der ist ja jetzt AfD-Mitglied als Beispiel. Das ist das gleiche Prinzip wie damals. Man muss sich davon lösen, aus meiner Sicht. Wirklich lösen, weil bringt uns doch nicht weiter. Ich weiß doch selber, dass das nur ein physischer Körper ist. Der ist eine Hülle. Und das, was die Hülle, also was es ausmacht, also nennt man so ein Fahrzeug. Wer sitzt dort drinnen? Was immer da ist und immer sein wird, das wussten sie alle, Goethe, also alle großen Denker, Lehrer, ich habe das auch alle beschrieben, Sokrates, Platon, in meinem Buch, wer da an diese Reinkarnation geglaubt hat, für die war das normal. Ernst Jünger wurde mal gefragt, kennst Ernst Jünger sicherlich, ne? Da war auch schon 100. Sie haben immer geschrieben über Reinkarnation mit so einer festen Überzeugung in ihren Büchern, Nahtoderfahrung hatten sie gehabt und so weiter. Wie kommen sie drauf? Er hat ja im Ersten Weltkrieg damals gekämpft und da sagt er, ich glaube nicht, ich weiß. Und damit ist alles dir sagt. Also das kann sich dieser materialistische Typ mit seiner Kohle, mit seinem Hemmung nicht vorstellen. Der sagt, es ist Hokus Pokus. Dann ist es aber okay. Ich habe da kein Problem. Das können sie ruhig machen. Jeder sollte sich nur die Frage stellen, bin ich glücklich und zufrieden? Das kann jeder selber nur beantworten. Und wenn die Antwort ja ist, ich bin glücklich und zufrieden bei dem, was ich mache, dann ist es okay.
Also der Wahrheitsbegriff ist ein Narrativ. Das Narrativ besteht daraus, dass die Wahrheit wiederholbar ist. Das heißt, ich habe ein Experiment, mache dies und das Experiment kann ich in Frankreich, in Deutschland, in Asien oder in Australien machen, ist immer das gleiche Ergebnis. Das ist der Wahrheitsbegriff, den die meisten Menschen haben. Sie glauben nicht an eine individuell nicht reproduzierbare Wahrheit, wie es zum Beispiel Nahtoderfahrung ist. Mhm. Eine Nahtoderfahrung kann man ja nicht reproduzieren. Also die ist zwar in Australien die gleiche wie, aber nicht mit dem Menschen. Mhm. Der Mensch, der die erfahren hat, kann nicht sagen, ich mache das jetzt nochmal, damit ihr Wissenschaftler merkt, dass ich jetzt auch richtig, ich lasse mein Herz nochmal stillstehen. Das macht natürlich keiner und dieses Experiment wäre auch nicht zulässig, sowas zu machen. Und solche Beweise jetzt im Sinne von individuelle Wahrheiten, die gibt es en masse. Jetzt muss das nicht mit Nahtoderfahrungen zu tun haben, aber es gibt Erfahrungen, die man gemacht hat, die einen Wahrheitsbegriff deuten, den man aber nicht reproduzieren kann. Und das ist der blinde Fleck in der Wissenschaft, weswegen die Wissenschaft in dem Sinne ja keine Wahrheitsschaft ist, sondern immer nur eine Wissenschaft. Sie schafft Wissen, aber sie schafft Wissen in einer Einbahnstraße. Sie ist nicht wirklich etwas, das Wissen abbildet in der Welt. Das Wissen, das abgebildet wird in der Welt, ist ein Teilwissen dessen, was gesamt abgebildet wird.
Ne? Die Wahrheit von heute, die wissenschaftliche Wahrheit von heute, ist der Irrtum von morgen. Wenn du dir mal die Geschichte der gesamten Wissenschaft
anguckst. Oder die Wissenschaft,
ja, erzähl weiter. Die anguckst, die ganzen Sachen, wie sie damals irgendwas gefeiert haben, was sie gerade erfunden haben und haben dann die angegriffen. Ja, Paracelsus ist einer davon beispielsweise und andere, ist ja verarmt gestorben, der Mann, ne, was der alles geleistet hat. Der war ja ein Alchemist, der war ja ein Richter.
Tischler, verarmt gestorben.
Ja, alle diese Leute. Und das heißt also, es gibt keine radikale Sekte, die mehr fanatischer ist als eigentlich die Wissenschaft. Die festhalten an all ihren Dingen. Und wenn, was machen sie dann eigentlich? Sie analysieren eigentlich nur Materie. Weil sie denken, nur Materie ist ja vorhanden. Um ein Beispiel zu sagen, ich würde dir jetzt hier auf dem Zettel meine Telefonnummer aufschreiben und du gibst es einem Wissenschaftler und dann gibt es ja die Information und dann gibt es den Informationsträger. Der Informationsträger ist ein Blatt Papier und die Information ist meine Telefonnummer. Und so funktioniert Wissenschaft, die sagt jetzt, okay, wir nehmen jetzt ein Blatt Papier und fangen alle zu analysieren und sagen, so und so viele Chemikalien, so und so viel Bleichmittel, dann sind die und die Bestandteile von den und den Bäumen drin, wiegt so und so viel, die können das bis zum kleinsten Atom auseinandernehmen. Und wenn sie ganz lange bearbeiten und im Mikroskop kann das sogar sein, weil sie so viel in der Hand hatten, dass irgendwann die Nummer verschwunden ist. Und da stehst du daneben und sagst, ich verstehe das eigentlich gar nicht. Warum hast du den jetzt nicht angerufen? Weil darum geht es doch eigentlich nur. Es geht doch um nicht um den Informationsträger, sondern die Information. Und da haben die ein Problem mit. So wie beim Bild, wo sie sagen, da ist ein Bild von Da Vinci, die Mona Lisa, die gucken sich an und fangen an zu analysieren. Aber das Analysieren, was sie machen, ist ein anderes Analysieren. Die sagen, da ist eine Staffelei, da ist so und so viel Farbe, da ist ein Pinsel und so weiter. Die erkennen aber nicht, dass eine Absicht vorhanden sein muss. Also ein Künstler, der eine Eingebung hat, wie Mozart, 9. von Beethoven, eine Eingebung. Und dazu braucht er natürlich auch als Maler einen Stift und Farbe. Natürlich braucht er das alles, die materiellen Dinge. Aber die würden niemals als Bild erscheinen, wenn er nicht vorher die Anbindung
hätte. Der Pinsel malt nicht selbst
das Bild. Selber. Und da ist das Problem in der heutigen Zeit. Das andere wird negiert, obwohl es ja vorhanden ist, aber man will es einfach nicht sehen, weil es einfacher ist zu sagen, da ist ein Bild, da ist meine Telefonnummer auf dem Zettel.
Das ist die geistige Welt, aus der Leonardo oder Beethoven seine Kunstwerke geschaffen hat. Und diese geistige Welt, die existiert, ist aber für die Wissenschaft natürlich Humbug, aber für die Wissenschaft deswegen Humbug, weil sie das Feinstoffliche überhaupt nicht erkennen kann.
Können sie nicht erkennen. Das geht dann noch viel weiter. Wenn man sich überlegt, wir kommen noch aus der Zeit, wo es Langspielplatten gab.
Ja,
keine Langspielplatte, heute ist es ja leider eine CD. Damals haben sie
heute die Platte, ist ein Stick. Heute, die Stick, meisten machen irgendwie MP3, ne?
Noch schlimmer. Ja. Aber gehen wir mal an, davon die alte Platte damals von Dark Side of the Moon, die hättest du zu Hause. Da hast du dann insgesamt 10 Lieder drauf. Alle Lieder sind auf dieser Platte drauf. Kannst du alle auf einmal abhören? Auf einmal, dass du sofort alle auf einmal?
Nein.
Ist ja nicht machbar.
Du
musst das erste Lied hören.
A, B, C, D, E.
Das dritte, also du kannst die nur nacheinander hören.
Ja.
So, jetzt sagen wir aber, wir nehmen diesen Moment jetzt, also diesen Zeitabschnitt und sagen, das ist reell, das ist Realität. Das sehe ich, das kann ich anfassen. Obwohl der Rest auch vorhanden ist. Das heißt also, die 10 Lieder sind alle in dem Moment schon vorhanden. Die gesamte Symphonie ist immer vorhanden. Es ist immer alles vorhanden. Das gesamte Leben ist vorhanden. Dein Leben, mein Leben. Alles, die Erde im Kommen und Gehen, es ist alles vorhanden. Und wenn du dieses Bewusstsein hast, da kannst du wirklich nur müde drüber lachen. Also, da kannst du ja keinen Fernseher mehr anmachen.
Nein,
weil
richtig,
das ist eine geistige Vergewaltigung, was sie dir da erklären.
Richtig.
Ihr müsst Krieg verhindern und wir müssen jetzt Klima und ihr müsst jetzt Steuern zahlen, weil ihr und oh, nee.
Du denkst, du bist ein Sandkasten, ne? Noch schlimmer, eigentlich noch schlimmer als ein Sandkasten. Und denkst dir, warum sind die noch nicht so? Warum? Aber das hat halt sein Prinzip. Die Leute sollen nicht dahin gucken über das, was du gerade so alles so erzählt hast. Die sollen das gar nicht wissen.
Nein, bei mir ist es ja so.
Da würden sie ja nicht mehr mitmachen.
Nein, die Herrschaft man soll ja gar nicht mehr zuhören. Bei mir ist es ja so, du darfst ja gar nicht mehr zuhören. Ich habe ja alle Etikette schon dran. Ich müsste irgendwann mal ein Video machen, wo ich die ganzen Etikette hier, neue Rechter, ich habe ja Wörter, die kannte ich vorher gar nicht. Rechter Esoteriker haben sie ja entwickelt, dann haben sie jetzt Verschwörungsmythenerzähler. Also musst nur Zelle im Gesicht haben. So, und die Leute, da darfst du nicht, mit denen darfst du nicht drüber reden. Das ist so wie Ammoniak. Also du kannst verstrahlt werden. Das versteht bei uns wie damals.
Ja, ja.
Der Ketzer da, wenn du den nur in die Augen guckst, bist du sofort mit dem Teufel im Bunde und dann kommst du ins Fegefeuer. Gebe ich ehrlich zu, habe ich nicht unbedingt gedacht, dass wir im Jahre 2023 noch dieses Niveau an den Tag legen, auf der materiellen Ebene. Da habe ich mich ein bisschen getäuscht. Aber das Positive ist, es gibt immer mehr Menschen, sehe ich ja an der Resonanz auf mein Buch, die auch erkennen, dass das irgendwie ein Irrweg ist, dass ich den ganzen Tag nur den Zettel analysiere und ja nicht die Nummer, also den Informationsgehalt dahinter erkenne, also das große Ganze, dass die sich anfangen, mit diesen Dingen zu befassen. Und wir machen mehr. Ihr kennt mein Format Spirit, kommt immer jeden Donnerstag raus. Da geht es nur um so eine Themen. Und das ist, glaube ich, wie gesagt, für die neue Zeit genau das, was die Menschen wissen und hören sollten.
Wie bist du dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben? Was war dein Gedanke, dein Auslöser? Also das handelt ja, du hast bisher immer über Politik und über Spirit, aber diesmal nur über Spirit. Mhm. Hast du dir von vornherein gedacht, jetzt haue ich den ganzen politischen Scheiß mal weg und jetzt mache ich nur noch dieses Thema? Mhm. Das heißt, hast du dir selbst vorher gesagt, ab jetzt positioniere ich mich nur noch in Richtung Spirit und mache das an? Also Schrank TV ist weg, Spirit ist das Neue.
Nee, das war letztendlich auch alles vorhanden, wie auf der Platte mit den 10 Liedern, die ineinander übergehen. Und irgendwann hat er gesagt, nee, ich möchte mich nicht mehr nach hinten entwickeln, also nach hinten schauen, sondern ich möchte nur noch die Sache machen. Und im Endeffekt ist es relativ schnell erschienen, das Buch. Klar, weil ich bestimmte Recherchen und Sachen da gehabt, aber wenn ich an die anderen Bücher denke, die haben länger gedauert. Es wäre eigentlich zeitlich nicht machbar gewesen, dass dieses Buch auf den Markt kommt. Du brauchst ja eine Druckerei, du brauchst einen Lektor, du brauchst einen Mediendesigner für das Cover etc. Sehen ja die Leute aber nicht, was für Kosten eigentlich mit dranhängen an einem Buch. Außerdem ist der Druckpreis hat sich verdoppelt wegen.
Und außerdem machst du es ja sowieso nur, weil du Geld brauchst.
Ich mach's nur sowieso, das höre ich ja immer wieder. Der verdient ja nur Geld.
Ja, ich
kenne
das.
Finde ich total lustig. Wenn ich jetzt zurückdenke, aus der Branche, wo ich mal herkam, aus der Immobilienbranche, also meine ganzen Freunde und Bekannte, muss ich bis heute noch anhören, die sagen, du hast ja keine Zeit mehr für uns letztendlich, aber es ist ja nur 7 Tage die Woche, die Familie erzählt mir permanent, damals hast du nur 3 Tage die Woche gearbeitet, also das mal so am Rande, das verstehen die ja nicht. Ist mir aber auch egal, muss ich sagen, weil wenn du schöpferisch arbeitest, das machst, was du gerne tust, dann machst du das. Ich habe es mit dem Herzen geschrieben, wir haben ein sehr schönes Hörbuch dazu aufgenommen, ist übrigens eine wichtige Erkenntnis, muss ich sagen, die ist neu. Das hat zugenommen. Die Leute lesen leider weniger. Das ist jetzt die schlechte Nachricht. Also wenn ich jetzt an Jahrhundertlüge denke, haben die Bücher gelesen. Das Hörbuch damals Horst Janssen. Wir haben auch sehr viel investiert damals, Horst Janssen und Rainer Schöne, die Stimme von Optimus Prime und Mickey Rook und Darth Vader. Der hat ja das zweite Buch besprochen, kostet richtig Geld, sowas zu produzieren. Und da war das nicht so. Da haben wenige Leute Hörbücher gehabt. Jetzt ist es so, muss man fairerweise sagen. Die ziehen sich einen Download, hören das im Auto. Die haben weniger Zeit. Aber das ist gut, finde ich, weil sie da trotzdem sich unbewusst mit den Themen auseinandersetzen. Also Buchmarkt abgenommen, Hörbuchmarkt zugenommen. Das ist unsere Erkenntnis.
Das ist im Grunde genommen die Wandlung, die im Grunde genommen das Smartphone gemacht hat. Die meisten, vor allem jungen Leute, die ich kenne, die haben keinen CD-Player oder so etwas. Die haben einfach nur ihr kleines Smartphone und da hören die sich ihre Musik und ihre Hörbücher und all das auf und das kann man schnell als Podcast. Und das ist eine Entwicklung, die sich getan hat. Das ist, glaube ich, keine wirklich bewusste Entscheidung gewesen. Mhm. Wenn du zurückblickst, sagen wir mal von 2014, wo ich dich kennengelernt habe, in der Friedensbewegung, wir waren beide in der Friedensbewegung, bis heute. Was würdest du jungen Aktivisten raten, in welche Fallen sollten sie nicht reintappen und in welche Richtung sollten sie sich vielleicht selber entwickeln?
Immer schwierig zu sagen, weil ich glaube, du solltest auch in Fallen trotzdem reintappen, weil so kannst du nur lernen und Erkenntnisse machen. Ist so wie mit dem Kind, wo du sagst, fass nicht an die heiße Herdplatte an, so, und irgendwann fässt das Kind an. Habe ich dir doch gesagt, aber das Kind weiß ich fast danach nicht mehr an. Achtsamkeit ist das Allerwichtigste überhaupt. Sei achtsam bei dem, was du tust. Mach das aus dem Herzen, mit der Liebe heraus. Und nicht aus dem Verstand, sondern mach es, weil du es gerne machst. Mach es nicht für andere Leute, mach es für dich. Sage, okay, ich freue mich daran. Ich freue mich als Beispiel, anderen zu helfen. Ich freue mich da, Flyer zu verteilen. Ich freue mich dann mal, auf der Bühne zu stehen. Natürlich kann es das passieren, dass du angegriffen wirst. Dies, das. Und dann frage dich, was macht es mit dir letztendlich? Was macht es mit dir? Machst du denn immer noch weiter? Machst du denn nicht weiter? Und ich glaube, wir sind in einer Zeit der Beschleunigung, wenn man sich überlegt, nur alleine, wo Corona begonnen hat bis jetzt, was da passiert, ist ja unvorstellbar. Also ob nun die Gesetze des Staates, also wir sind ja aus meiner Sicht schon in einer tiefen Diktatur drin, war undenkbar. Es ist im Negativen, aber es gibt immer zwei Seiten, das sollten die Leute wissen. Da, wo viel Schatten ist, da muss viel Licht sein. Ob wir wollen oder nicht, ist es so. Wir haben das polare System hier. Licht, Schatten, Mann, Frau, hell, dunkel, gut, böse, kalt, warm. Es ist nun mal so, wir leben in dieser Welt. Deswegen werden die wenigsten überhaupt wahrscheinlich diese Einheit jemals erfahren können. Buddha hat es erfahren, nennt man ja Nirvanas, Aloschen, also diesen Zustand. Hier eiern wir alle ein bisschen rum in der Schöpfung. Wenn du aber schaffst, als Außenstehender das zu erkennen, also du bist nicht dein Name, du bist nicht dein Körper, sondern du bist etwas, was über denen steht. Da gibt es natürlich Techniken, Meditation, Achtsamkeit, wo man das machen kann. Das heißt also, ich würde immer wieder diesen Leuten raten, guckt selber, reflektiert das, was ihr gemacht habt, wie ihr euch dabei fühlt. Wenn ihr es schlecht fühlt, dann müsst ihr loslassen und es anders machen oder etwas anderes. Jeder Künstler, der Musik macht, weiß das doch. Der sagt, ich versuche meine innere Stimme rauszubringen über Instrumente, über meine physische Stimme. Und dann passiert auch was. Das ist doch der Grund, warum die alten großen Lieder, ob es nun die klassischen, die Klassiker sind, also Mozart, Beethoven, Vivaldi und Wieserleisen, oder auch, sag mal, die Beatles, obwohl ich ja Kriegsfuß mit dem mehr oder weniger bin, weil die mich ja verklagen müssen. Dafür kann ja John Lennon nicht, weil er ist ja tot. Mhm. Oder Pink Floyd und andere. Das sind Leute, die haben gedacht, also sie selber, wie Mozart, sind die Gedanken gekommen. Sie selber haben das dann aus dem Ausdruck gebracht. Ja? Und heute ist es leider etwas anders. Da holst du vier Typen, ein Schwarzer, ein Weißer, ein Asiate und so. Dann musst du Tanzunterricht machen als Boyband. Dann schreibt der dir den Song. Dann hast du die Klamotten anzuziehen, noch die Tattoos und dies und das. Ja. Also das kann er nicht bringen.
Dann spielst du nur Noten.
Machst nichts anderes.
Aber du spielst keine wirklich...
Das würde ich damit sagen. Das hat doch nichts mit dir. Also diese, von was wir sprechen.
Ja, Intuition, Inneres,
diese Intuition, hohe Selbst, das Göttliche, was auch immer. Da ist null davon vorhanden. Hm. Aber wenn im Außen natürlich auch nicht so viel vorhanden ist, bei den Zuhörern und bei denen, ist natürlich auch eine Art von Resonanz, da muss man dazu sagen. Auf der anderen Seite aber, das ist der Grund, warum heute noch die alten großen Platten, wo die Jungen sagen, es ist ja Schnee von gestern, gut ankommt. Als Beispiel Pink Floyd, ihr könnt auch andere, in denen aber Beispiel in X-Hollywood-Filmen werden die ja eingebaut. Hm. So als Hintergrund, warum machen sie das denn? Machen sie doch deswegen, weil sie wissen, dass es gut ankommt. Weißt du? Die Songs.
Naja, du findest ja heute, also heute produziert keiner, vielleicht produzieren die das, aber es wird nicht, es kommt nicht in den Chart, sowas wie Doors, Stones und wie sie alle heißen mögen, die Musiker aus den T-Rex und all sowas, was.
Und nochmal zu dem Thema, guck mal, Roger Waters als Beispiel, weil ich gerade live erlebe, ist unvorstellbar, was sie mit dem Mann machen. Der gilt ja jetzt seit neuestem als der reichweitenstärkste Antisemit der Welt. Also er ist die Nummer
eins. Wer ist denn das? Ist das ein Musiker?
Nein, der Gründer von Pink Floyd, ja. Roger Waters. Ja, die haben sich damals getrennt. Ja, Roger Waters, Pink Floyd hat ihr eigenes Ding gemacht. Ja. David Gilmour und er macht alleine sein Ding. Fakt ist eins, er gilt als reichweitenstärkster Antisemit. Der Mann hatte dir wagt, etwas zum Ukraine-Krieg zu sagen. Den haben sie in der UN ja eingeschaltet. Die Rede hat er da erhalten. Haben sie natürlich ein Problem mit. Also ist Ganser ein ganz groß, muss man sagen. So. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, da ist ein Mann, der ist 80. Die hören zu den 10 meistverkauften Platten der Welt. Also da sind Led Zeppelin, Elvis, Eagles und so weiter sind da top, AC/DC, aber die haben also hunderte Millionen von Platten verkauft. Verlegt mal sagen, Pink Floyd, man ist schwer reich. Mhm. Jetzt fragt man sich, was motiviert denn eigentlich einen alten Mann mit 80, so reich, der kann machen, was er will, mal seine Meinung zu sagen. Verstehen wir bitte. Und da wird aber nicht hinterfragt.
Da kommen dann auch die Hammer. Der hat ja immer schon so Ball. Pink Floyd zu Walter, das ist ja Roger Waters. Und der hat ja immer schon so etwas gesagt. Und seine Videos sind voll von Antikrieg und genau, Gedankenkontrolle, Frieden und sowas alles. Das bewegt ihn immer schon. Die Geschichte ist sein Großvater. Das zeigt er in dem Film. Er hat einen Musikfilm gemacht über The Wall. Und da am Anfang im Intro erklärt er das mit seinem Vater.
Krieg ist er
gestorben. Genau, ist er gestorben. Und da ist er hin und hat sich gefragt als junger Mann, wie kann das gehen und so. Und das hat ihn, glaube ich, am meisten motiviert. Kennst den Film auch, hast den wahrscheinlich auch, ne?
Naja, aber es ist wichtig, sag mal, es ist wichtig, dass wir heutzutage wieder zu diesen Ursprüngen zurückkommen, also um die Frage zu kommen, mit den jungen, neuen Aktivisten, dass sie wirklich wahre Werte haben und nicht Pseudo-Werte, die andere dir irgendwie aufgeklebt haben, weil die Wahrheit, die steht für sich alleine, die war immer da und wird immer da sein. Also die wahren Werte. So.
Ein echter, also das ist mal, ich bin gespannt darauf, was du dazu sagst. Meine Meinung ist, ein echter Aktivist ist apolitisch. Mhm. Also der folgt keiner Politik, weder links, grün, oben, unten noch sonst etwas. Mhm. Kann sein, dass er davon motiviert ist. Aber wenn er die befolgt, kommt er nicht an sein Ziel an. Ein echter Aktivist ist deswegen Aktivist, weil er das in sich nicht erträgt, eingezäunt zu sein, eingesperrt zu sein, versklavt zu sein und so weiter. Mhm. Das ist eigentlich seine Motivation. Mhm. Ist das?
Ja, sehr genau so. Mhm.
Und das ist eigentlich weder rechts, links, oben, unten, das ist einfach menschlich. Genau. Ich möchte als Mensch nicht in Ketten sein. Das ist das, was, also zumindest was mich motiviert. Ich möchte als Mensch nicht in Ketten sein. Und da spielt es für mich erst einmal gar keine Rolle, welche Politik da die bessere wäre. Weil herrschen wollen sie alle. Mhm. Egal, ob ich links nehme oder rechts nehme. Auch eine linke Politik will über mich herrschen und sagen, so sollst du jetzt sein. Brauch ein Bildungssystem, das mich dazu fähig macht, in dem System kritiklos zu sein. Mhm. Ne? Genau. Siehst du das auch so? Oder?
Ja, sehe ich auch so. Also im Endeffekt ist es aber dieser Königsweg, so nenne ich das mal, fast schon absichtsloses Handeln, fast schon buddhistisch, aber da muss man sich auch von lösen, weil das ist ja der Punkt, du kommst ja als Kind zur Welt und nicht als Buddhist, nicht als Christ, nicht als Jude, nicht als Moslem, sondern das sind einfach mal Hüllen, beziehungsweise Paradigmen, die über die Leute rüberhängen, die halten natürlich dran fest und Christ, wo sagen, Quatsch, ich bin nur mal von Geburt an Christ, ja warum? Weil sie dich getauft haben, aber die Frage ist, die Seele, die dort drin ist, die war doch vorher schon da. Also wenn wir jetzt die Reinkarnationsgeschichte mal auseinandernehmen, führt aber zu weit. So, deswegen ist, glaube ich, wirklich wichtig, was du sagst, das schaffen die wenigsten, weil sie immer in der Wertung sind, politisch. Diese sind aber Schemen, links, rechts, oben, unten. Es gibt ja kein links, rechts, oben, unten. Wenn ihr euch mal Zeit gibt, Tatsache gibt es ja keine Zeit. Wie du weißt, ist nur eine Illusion. Alles ist nur eine Illusion. Die Mayas sagten, alles ist Maya, Blödsinn. Also die Inder sagten, alles ist Maya, alles ist Enttäuschung, alles ist Illusion. Wenn wir noch ein Stückchen weitergehen, dann sitzen wir aber morgen früh noch hier, da sind wir beim Thema Simulation. Ich meine, ja, das ist nicht so von der Hand zu weisen. Also Musk sagte, die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht in einer Simulation leben, ist bei 1 zu 1 Milliarde. Das könnten wir sagen, oh Gott, jetzt reicht mir, ich schalte ab. Dabei gibt es unzählige große Wissenschaftler, die da tief reingehen in diese Materie. Das bedeutet, dass wir eigentlich nur Teil eines Spiels sind gerade. Und selbst wenn es so sein sollte, für mich ist etwas Positives. Deswegen verstehe ich auch die Ansicht von Elon Musk. Na, warum soll ich mich dann über das und das aufregen? Warum soll ich denn jetzt überhaupt da noch Energie hingehen? Dann sagen die anderen wieder, die Aktivisten, ich muss was tun, ich kann hier nichts. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, wie er seiner inneren Stimme zu folgen und etwas zu machen. Ich weiß, viele denken, jetzt ist der Schrank völlig durchgedreht. Nee, aber dafür mögen wir uns ja, dass wir direkt offen über so eine Dinge hier reden, weil ich sonst nicht mache.
Ja, ich denke, das geht genau darum. Heiko, danke, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte. Danke, mein Lieber.
Bitte, bitte.
Danke.
Ja, schön, dass du mal über andere Dinge redest, dass wir fast nur über Spiritualität geredet haben. Das fand ich ganz gut. Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Heiko Schrank.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.